Die Bibelstelle heute ist im Epheser 1, ist auch in euren Zetteln abgedruckt. Epheser 1, 15 bis 23 lese ich erst einmal. Darum lasse auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht ab, für euch zu danken und in meinen Gebeten an euch zu gedenken, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe, in der Erkenntnis seiner selbst. Erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist, was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen. Hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird. Nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt.
Beten wir noch kurz zum Anfang. Himmlischer Vater, danke für dein Wort, danke, dass es so kräftig ist. Und wir bitten dich, öffne unsere Herzen, unsere Ohren, unser Denken, damit es seine Kraft in uns entfalten kann. In Jesu Namen. Amen. Ich dachte, ich beginne heute mit zwei Mysterien. Moment mal, ich lege erstmal hier weg. Mit zwei Mysterien. Das erste findet ihr auf der Vorderseite und ist der Titel. Vielleicht könnt ihr mir am Ende sagen, was ein angebrachter Titel für diesen Sonntag gewesen wäre. Das zweite Mysterium ist das Bild, das hoffentlich hier gleich auftaucht. Weiß jemand, was das ist? Genau, ihr wisst es alle. Das Turiner Grabtuch. Entdeckt wurde es im 14. Jahrhundert. Ganz spannende Geschichte, immer kontrovers diskutiert, ist es echt, ist es nicht echt. Man sieht einen Körper drauf, der hier mit verschränkten Armen da liegt. Und das Spannende ist, dass erst im 19. Jahrhundert, dadurch, dass die Fotografie sich entwickelte, ein zweites Körperbild entdeckt wurde. Es wurde durch dehydrierte Fasern auf diesem Grabtuch entdeckt. 1989 wurde dieses Grabtuch zunächst einmal, wie erwartet, per Radiokarbonmethode als Fälschung entlarvt, was die Skeptiker natürlich immer wussten. Aber mittlerweile ist das Spannende, dass in den letzten 3 Jahren immer mehr Probleme mit der damals verwendeten Methodik zutage getreten sind. In den letzten 3 Jahren hat sich die Faktenlage grundsätzlich umgekehrt, sodass es mittlerweile fast sicher ist, dass in diesem Grabtuch tatsächlich zumindest ein Gekreuzigter aus dem 1. Jahrhundert eingewickelt war. Ganz, ganz spannende Sache. Wir können das an ganz vielen verschiedenen Dingen erkennen. Zum einen hat man irgendwann erkannt, dass auf den Augen des Gekreuzigten Münzen lagen. Warum würde man so etwas tun? Das wurde erst im 20. Jahrhundert entdeckt. Münzen, die es im 1. Jahrhundert gab. Man hat die Pollen- und Erdreste untersucht. Sie stammen aus dem Nahen Osten. Das Textilmaterial passt nicht ins Mittelalter, sondern ins 1. Jahrhundert. Die Spuren am Leichnam, da sehen wir verschiedene Arten von Verwundungen. Man sieht die Geißelung, man sieht die Auspeitschung. Verschiedene Dinge, die wir am Gekreuzigten erwarten würden, sind tatsächlich bis ins Detail oder mit mehr Einzelheiten darin, können wir dort sehen, wie wir es eigentlich aus den Evangelienberichten erwarten würden, aber in vollkommener Übereinstimmung mit diesen Berichten. Und wie gesagt, Ende des 19. Jahrhunderts wurde dann bei Aufnahmen des Grabtuchs durch diese Negativ-Positiv-Technologie, das Positiv, wurde dann durch Zufall eben das Körperbild desselben Menschen entdeckt, das sich allerdings quasi in die äußersten Schichten des Tuchs nur 0,2 Millimeter eingebrannt hat, dehydriert. Und viele gläubige Christen sehen darin die Energie, die die Auferstehung Jesu bewirkt hat. Wir sehen dort vielleicht die Kraft der Auferstehung Gottes, ist in den Gekreuzigten und den Auferstandenen. Ganz spannende Sache. Es gibt noch viele, viele andere Einzelheiten, die ihr da vielleicht unter der Woche noch nachlesen wollt. Es ist natürlich für mich gefährlich, mit so einer reißerischen Einleitung zu beginnen, weil er wahrscheinlich am Ende an nichts anderes mehr denkt, außer an diese Sache mit dem Grabtuch. Aber denkt mal einen Moment drüber nach. Haltet einen Moment inne. Wäre es nicht zu erwarten, dass die Jünger das Grabtuch tatsächlich aufbewahren würden? Ich meine, die gehen nicht in das Grab, sehen das leere Grab und denken, hier ist noch was übrig und werfen es in die Mülltonne, oder? Ist sehr unwahrscheinlich. Und ihr lest die Evangelienberichte und dort steht etwas von einem Schweißtuch, von einem Leintuch. Der Skeptiker fragt natürlich, ja, und wo ist das? Die Christen sagen, hier. Also, ob ihr jetzt Skeptiker seid, ob ihr das für wahr haltet oder nicht, es ist jedenfalls eine faszinierende Sache. Ganz faszinierend, dass wir hier einen Körperabdruck unseres Herrn Jesus Christus vor uns haben könnten und sogar irgendwo die Schmauchspuren, wenn man will, der Auferstehung. Ein Gutteil der Faszination, denke ich, macht dabei aber vielleicht auch aus, dass wir Menschen uns nach solchen Dingen sehnen. Wir wollen Gottes Kraft erleben. Wir wollen Gott erleben. Und hier ist vielleicht so ein Moment, an dem wir die Kraft Gottes wirklich sehen. Es gibt uns eine Gewissheit, die vielleicht auch unserem Glauben gut tut. Nach dieser Einleitung ist es wenig überraschend, dass auch im Zentrum unseres Bibeltextes heute dieselben Dinge stehen. Der sichtbare Leib Christi und die Kraft Gottes, die Jesus Christus von den Toten auferweckt hat. Und was Paulus hier bezweckt in dieser Lesung, die Josie gerade für uns gelesen hat, ist, dass er uns zum Staunen bringt, dass er uns begeistert von dieser Kraft Gottes, die nicht nur vielleicht möglicherweise an diesem Tuch zu erkennen ist, sondern heute live zu erleben ist. Der Leib Christi, das ist die Gemeinde, das ist geht ganz klar aus den Versen 22 und 23 hervor. Ihr könnt es ja mit mir nachlesen. In Vers 22 heißt es, und Gott hat alles seinen, also den Füßen Christi, alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Also die Gemeinde ist sein Leib, der Leib Christi. Und das Bild, das Paulus hier entwickelt, ist das eines lebendigen Körpers mit Jesus als dem Haupt und der Gemeinde als Leib. Auch im Rest des Textes, wenn ich euch hier kurz auf einige Dinge hinweisen darf, gibt es Körpersprache, also Sprache über Körper. Es gibt die erleuchteten Augen in Vers 18. Und die erleuchteten Augen sind nicht wie hier übersetzt des Verständnisses, sondern eures Herzens. Augen, Herzen in Vers 22, Füße, Vers 17, der Geist. Der Geist ist ja das, was dem Körper Leben gibt. Also es gibt ganz viel Sprache, die mit dem Körper in Verbindung steht. Paulus hat also bei dem, was er hier schreibt, das Bild eines funktionierenden und gesunden Körpers im Kopf mit Augen, Geist und Vers 19, da geht es dann auch um die Kraft, die in diesem Körper wirkt. Geist belebt, die Kraft wirkt. Zu einem gesunden Körper gehört natürlich auch das Offensichtliche, nämlich dass alles richtig miteinander verbunden ist. Und das scheint hier auch der Fall zu sein. Deshalb dankt Paulus dafür in den Versen 15 und 16. Er sagt, darum lasse auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht ab für euch zu danken. Also zwei Verbindungen sehen wir hier im übertragenen Sinne natürlich. Es geht um den Glauben an den Herrn Jesus, die Verbindung zum Haupt und die Liebe zu allen Heiligen, also dem Leib Christi. Das sind die zwei Verbindungen. Und vielleicht soll ich eine kurze Nebenbemerkung zum Begriff Heilige machen. Mit Heiligen bezieht sich Paulus nicht etwa auf eine besonders heilige Gruppe von Christen, sondern der Begriff bedeutet so viel wie für Gott abgesondert. Und das trifft natürlich auf alle zu, die Gott zum Glauben an Jesus Christus abgesondert hat. Also Paulus hat offensichtlich gehört hier, dass die Gemeinde in Ephesus eine Verbindung zum Haupt hat, durch Glauben an Jesus Christus, und eine Verbindung zum übrigen Körper durch Liebe. Und das ist eine Grundvoraussetzung, für die er dankt. Und wir könnten fast überlesen, dass Paulus hier nicht nur Glaube an Jesus Christus sagt. Für ihn ist die Liebe zu den Heiligen anscheinend genauso wichtig, deshalb setzt er die zwei parallel, genauso wichtig wie die Verbindung zum Haupt. Hätte ein Körperteil keine Verbindung zum übrigen Körper, dann wäre es klar, dann müsste man schnell den Notarzt holen und gucken, ob der Chirurge vielleicht noch was, ob da noch was zu machen ist. Und das Gleiche gilt auch für den Leib Christi. Wenn etwas abgetrennt ist, ist es nicht gesund, sondern lebensgefährlich. Und das gilt auch für uns in Leipzig hier. Auch wir sind aufgerufen, den Rest des Körpers nicht auf Abstand zu halten. Dabei muss die Verbindung natürlich nicht institutionell hergestellt werden, weil die effektive Verbindung zu den anderen Gemeinden in Leipzig und weltweit natürlich die Liebe ist. Die Liebe zu den anderen. Und mir ist es neulich, gerade letzte Woche so gegangen, dass ich wieder bei einem Pastorengebetstreffen war und mich danach noch mit einem Pfarrer der Landeskirche unterhalten hatte. Und er wollte wirklich genau wissen, wie es dem deutschen Gottesdienst geht. Für mich war das etwas überraschend, aber ich habe dann rausgefunden, warum. Er hat die ganze Zeit, seit es uns gibt, für uns gebetet. Und das hat mich schon sehr beeindruckt, muss ich sagen. Und ich dachte, ja, so drückt sich die Liebe zu allen Heiligen aus. Und so hat sich seine Liebe für uns ausgedrückt. Paulus ist dankbar für die Verbundenheit der Gemeinde zum übrigen Körper, aber allein daraus ergibt sich natürlich noch kein gesunder und leistungsfähiger Körper. Was noch dazu gehört, ist ein gesunder Geist. Und damit wir im Geist gesund sind, müssen wir verstehen, wer wir sind. Das ist der nächste Punkt in eurer Gliederung. Und darum bittet Paulus in Vers 17, verstehen, wer wir sind. Also worum bittet er? Er bittet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe, in der Erkenntnis seiner selbst. Erleuchtete Augen eures Verständnisses. Also bis hier erst einmal. Ein gesunder Leib braucht offensichtlich mehr als nur die Verbindung untereinander. Ein Leib braucht erleuchtete Augen. Er braucht Verständnis und Einsicht. Und dafür ist er vom Geist der Weisheit und Offenbarung abhängig, den Gott uns schenkt. Dafür betet Paulus. Der Geist allein kann die nötige Offenbarung schenken, damit wir Gott wie kennenlernen? als Vater der Herrlichkeit. Es ist kein Zufall, dass Paulus hier dieses Vater der Herrlichkeit einfügt. Er wirft hier nicht einfach zufällig mit Begriffen um sich, sondern er will, dass wir Gott als Herrlichen, als Wunderbaren, als Mächtigen, in jeder Hinsicht überwältigend guten Vater erkennen. Und das ist die Erkenntnis, die wir brauchen, um uns selbst zu verstehen, um einen gesunden Geist in uns zu haben und damit als Gemeinde hier auch ein gesunder Teil des Körpers zu sein. Dieses Verständnis, die Erkenntnis Gottes als Vater der Herrlichkeit, ist grundlegend wichtig. Alles andere kommt erst danach. Für Paulus ist das also ein Gebet oberster Priorität, weil es unser Innerstes erleuchtet. Und wir erfahren dann in Vers 18 und 19, auf welche Weise diese Erkenntnis uns gesund macht und den ganzen Körper leistungsfähig und widerstandsfähig macht. Also lesen wir in Vers 18, oder vielleicht fangen wir nochmal in Mitte 17 an, dass er euch den Geist der Weisheit gebe in der Erkenntnis seiner selbst, und dann Vers 18, erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist, was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit, der Macht, seiner Stärke. Also Paulus, das merkt ihr schon, er packt hier so viel wie möglich in einen ganz, ganz kleinen Raum. Es geht aber zuallererst um Wissen. Es geht um Information, die dann ihre Wirkung entfaltet. Er will, dass ihr wisst, dass ihr versteht, dass ihr begreift, welchen Status wir als Kinder unseres herrlichen Vaters hier und jetzt haben. Und er zählt drei Punkte auf, bestimmt kennt ihr die schon, aber ich zähle sie trotzdem nochmal für euch auf. Der erste ist die Hoffnung seiner Berufung in Vers 18. Er will, dass wir die Hoffnung unserer Berufung kennen, und dieser Ruf ist natürlich der, dass wir Kind Gottes sein sollen durch Glauben an Jesus Christus. Das ist die Berufung, die wir erhalten haben, und dieser Ruf spiegelt sich eben im Glauben an Jesus und in der Liebe zu den Heiligen wider. Und er schenkt uns Hoffnung. Mit Hoffnung ist keine vage Zuversicht gemeint, dass am Ende schon alles gut ausgehen wird, sondern eine Gewissheit, dass nichts und niemand uns diesen Status rauben kann. Nichts und niemand. Und warum, das sehen wir gleich. Der zweite Punkt spricht den Inhalt dieser Hoffnung an, der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen. Am Ende der Weltgeschichte wird die Gemeinde Christi, der Leib Christi, die Herrlichkeit seines Erbes erleben, erfahren, sehen, daran teilhaben dürfen. Das ist die Verheißung, die hier ausgesprochen wird. Und es ist eine Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen. Was heißt denn das, in den Heiligen? Dass der Reichtum seines Erbes ist in den Heiligen. Warum ist das? Weil Gott ein Gott der Liebe ist. Und das, was für ihn zählt, ist diese Verbindung aus Liebe miteinander, zu Gott und miteinander. Das ist sein Erbe, das ist sein Vermächtnis, an dem wir irgendwann teilhaben dürfen. Und etwas Größeres als diese Verheißung, als diese Herrlichkeit, gibt es in Gottes Augen nicht. Etwas Besseres als diese Liebe gibt es nicht. Es ist das Erbe in seinen Heiligen. Dort, unter uns, sehen wir das Erbe. Und dann werden wir es erst so richtig erleben. Dritter Punkt. Oder? Lasst mich noch mal kurz zurückkommen. Stellt euch mal vor, was diese Berufung für uns bedeutet und was für ein Gegensatz diese Berufung im Vergleich zu denen bedeutet, die diese Berufung nicht haben, die diese Hoffnung nicht haben, die nicht wissen, was ihnen am Ende begegnet. Keine Hoffnung auf Herrlichkeit. Auf uns wartet beim Vater ein Geschenk, das ist so unglaublich und unvorstellbar groß und gut, dass wir es manchmal schlicht und einfach aus den Augen verlieren können, weil es so unfassbar ist. Wie oft leben wir unser Leben, ohne dass wir diese besondere und heilige Stellung in unserem Leben begreifen, im Jetzt. Manchmal begegnet man Menschen, die ein Leben lang darunter leiden, dass sie keine gute Beziehung zu ihren Eltern hatten, zu ihrem Vater. Vielleicht waren die Eltern gefühlsmäßig weit weg. Vielleicht haben sie das Kind nie so richtig zu ermutigen oder aufzubauen gewusst. Vielleicht wurde das Kind wegen der Arbeit oder der Karriere vernachlässigt. Oder vielleicht konnten die Eltern dem Kind aus anderen Gründen einfach nicht die Liebe und die Ermutigung erweisen, die das Fundament für ein gesundes und glückliches Leben darstellt, weil der Geist gesund ist. Unser himmlischer Vater macht das nicht. Er zeigt uns Liebe. Er will, dass der Leib seines Sohnes Jesus Christus ihn als herrlichen und liebevollen Vater kennenlernt, damit wir gesunde Gemeinde sein können mit einem gesunden Geist. Dritter Punkt ist die Kraft. Und diese Kraft wirkt in der Gegenwart. Gott als Vater der Herrlichkeit kennenlernen, darauf geht es ja zurück, heißt verstehen und begreifen, dass die überwältigende Kraft seiner Größe eben jetzt in der Gegenwart an uns wirkt. Und dazu möchte ich zuerst mal von Vers 19 an weiterlesen. Lest bitte mit und passt dabei auf, mit wie vielen Begriffen Paulus hier um sich wirft, damit wir auch bloß begreifen, wie unvorstellbar groß diese Kraft ist. Vers 19. Was auch die überwältigende Größe seiner Kraft Wirkung an uns ist, die wir glauben. Gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Es ist unglaublich dicht, diese Sprache. Er will, dass wir wissen, was an uns wirkt, welche Kraft. Und es ist dieselbe Kraft, Vers 20, die Kraft hat er wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen. Hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Diese Kraft ist wirksam an uns. Und wir reden hier von der Kraft der Auferstehung. Derselben Kraft, die vielleicht den Abdruck auf dem Turiner Grabtuch hinterlassen hat. Diese Kraft erleben wir hier und jetzt live, und zwar auf zwei Arten und Weisen. Aber um diese zwei Arten und Weisen zu erkennen, geht Paulus zuerst mal zurück und zeigt uns, in welcher Art und Weise diese Kraft in Jesus gewirkt hat. Die erste ist, in Vers 20, er hat ihn aus den Toten auferweckt. Das ist die Kraft der Auferstehung. Und zweitens, er hat ihn zu seiner Rechten gesetzt in den himmlischen Regionen. Beide Punkte, beide Arten und Weisen sind Zeichen oder Wirkung derselben Kraft. Jesus regiert von der Rechten Gottes das Universum. Und weil uns der erste Punkt, die Auferstehung, die Kraft der Auferstehung, vielleicht eher bekannt vorkommt, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das ist so das Bekannte, das wir oft hören, die Kraft, die in der Auferstehung gewirkt hat. Deshalb möchte ich mich auf die zweite konzentrieren. Oder nicht konzentrieren, sondern ich möchte, dass wir diese zweite Art und Weise nicht überlesen. Weil nämlich dieselbe Kraft auf dieselben zwei Weisen, nicht nur auf eine Weise, sondern auf zwei Weisen, die Auferweckung und die, wie nennt man das, Setzung. Wie bitte? Ja, gut, Himmelfahrt, genau da, wo er sich dann hinsetzt, als er ankommt. Diese zwei Weisen sind genauso wirksam in uns. Und das sehen wir, wenn wir rüber auf die rechte Seite wechseln, die Josie nicht gelesen hat. Und ich werde es langsam lesen, aber lesen wir mal Vers 4 bis 7 auf der rechten Seite, den mittleren Paragraphen. Und guckt, ob ihr diese selben zwei Weisen erkennt. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Hier höre ich mal kurz auf. Habt ihr die zwei Punkte entdeckt in Vers 6? Mit auferweckt und mit versetzt. Genauso, ganz parallel, wie das, was mit Jesus geschehen ist. Mit dem ersten Punkt, dem mit auferweckt, beschreibt Paulus die Tatsache, dass wir der Leib Christi sind. Man kann sich ja so vorstellen, dass in der Geschichte, seit der ersten Auferstehung bis zum Ende, der Leib Christi sich langsam erhebt, wenn man so will. Zu jeder Zeit kommen Menschen zum Glauben und werden diesem Leib zugeführt, wenn man so will. Werden Teil dieses Leibes. Und so wird der Leib Christi größer und größer und erhebt sich im Laufe der Weltgeschichte. Das ist ein ganz tolles Bild. Wir sind die Gemeinde. Wir sind der Körper, der hier und heute aufersteht von den Toten. Und das geschieht an uns als solchen, die tot waren durch die Übertretung, aber mit Christus lebendig gemacht wurden. Mit Übertretungen meint Paulus Sünde, Rebellion gegen Gott. Seinen Willen nicht für unser Leben annehmen. Und das heißt ganz konkret, dass wir unsere Mitmenschen und ihn selbst nicht mit der Liebe geliebt haben, die Grundlage des Körpers ist, des Leibes. Die Grundlage unserer Verbindung mit Gott und miteinander ist Liebe. Und wir zerstören diese Grundlage und damit zerstören wir Gottes Plan für die Welt. Und Gott hat das umgekehrt, indem er uns aus dieser Rebellion, durch die wir alles kaputt machen, lebendig gemacht hat und diesem Leib hinzugefügt hat. Das ist die erste Art und Weise, durch die diese Kraft in uns wirkt. Also aus Gottes Perspektive waren wir tot. Wir gehörten nicht zum lebendigen Leib Christi, sondern waren geistlich, also für Gott, tot. Wenn wir die Kraft der Auferstehung am Wirken sehen wollen, dann brauchen wir also nicht nach Turin reisen und auf ein Tuch starren. Wir sehen dieselbe Kraft jedes Mal, wenn jemand zum Glauben an Jesus kommt. Jedes Mal wird jemand, der geistlich tot war, durch die Schöpferkraft Gottes neu ins Leben gerufen. Da sehen wir dieselbe Kraft live. Was ist denn faszinierender? Das Tuch oder das, was hier geschieht? Die Kraft der Auferstehung wirkt mitten unter uns und sie wird deutlich sichtbar, wenn wir nur unsere Augen, die Augen unseres Herzens dafür öffnen, wenn sie es erkennen. Und ich denke, wenn die Augen unseres Herzens offen sind, dann wird Gemeinde unvergleichlich viel faszinierender sein als ein Tuch aus dem ersten Jahrhundert. So viel zur ersten Kraftwirkung. Wie steht es mit der zweiten? Hier heißt es, er hat uns mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Also wir sitzen, wo Jesus sitzt, zu Rechten Gottes. Wir sitzen ja in Christus. Wir können nicht woanders sitzen. Und was das bedeutet, dafür bekommen wir hier verschiedene Hinweise. In Vers 22, nicht überlesen, da heißt es, er hat alles seinen Füßen unterworfen. Die Füße, nach meiner Anatomie, sind nicht Teil des Hauptes. Sie sind Teil des Leibes. Das heißt, Wir als Einheit mit dem Haupt, als ein Leib, können eigentlich der Schlussfolgerung nicht ausweichen, dass er auch alles uns unterworfen hat. Wir sind der Leib Christi und unter unseren Füßen, unter unsere Füße hat er alles unterworfen. Was bedeutet das? Naja, es bedeutet nicht, dass wir die Geschicke der Welt so lenken, wie Gott es tut. Obwohl, habt ihr euch schon mal überlegt, was wir tun, wenn wir beten? Gerade wenn wir in der Gewissheit beten, dass unser Vater uns immer hört, da ändert sich der Lauf der Geschichte. Da wird auch die Kraft der Auferstehung wirksam. Aber hier ist, glaube ich, von etwas anderem die Rede. Nämlich, dass all diejenigen Mächte, die uns früher zur Sünde verleitet haben, zur Rebellion gegen Gott, jetzt keine Macht mehr über uns haben. Und das ist ein Verständnis, das grundlegend wichtig ist für unsere Gemeinde, für eine gesunde Gemeinde. Wenn wir als Gemeinde oder individuell in Versuchung geführt werden, zu sündigen, dann geben wir uns vielleicht manchmal zu schnell geschlagen. Wir sollten uns nicht Mächten geschlagen geben, die uns eigentlich unterworfen sind. Wir sollten begreifen, dass sie uns unterworfen sind und keine Kontrolle mehr über uns haben. Und ihr seht das am Anfang von Kapitel 2 in Vers 3 ausgedrückt. In der Vergangenheit, da führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches. Wir haben das getan, was wir unbedingt wollten, dieses Verlangen in uns, irgendwas zu tun, was uns Befriedigung gibt und was einfach, naja, ich werde jetzt nicht ausfallen, was super ist. Diese Begierden, dieses übermächtige Gefühl des Verlangens, das hat von uns früher Besitz ergriffen und wir waren ihm scheinbar wehrlos ausgesetzt. Und damit wurden wir Kinder des Zorns. Wir waren geistlich tot. Wir haben einer Macht gedient, einem Fürsten, in Vers 2, einem Geist, der in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Aber wir sind Söhne Gottes, Kinder Gottes. Gott hat uns zur Rechten, zu seiner Rechten gesetzt. Und damit hat er uns Autorität gegeben. Früher hatte die Begierde Macht über uns, das Verlangen, die Versuchung. Wir konnten ihm nichts entgegensetzen und dachten wahrscheinlich sogar, es wäre gut. Aber jetzt haben wir die Macht, Nein zu sagen zur Sünde. Und daran müssen wir nächstes Mal denken, wenn wir in Versuchung geführt werden. Wir haben diese Macht. Sie wirkt in uns. Gott wirkt in uns. Und wir können Nein sagen. Lass mich das noch, den ganzen Zusammenhang hier nochmal zusammenfassen. Denn das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir nicht dieses Ende hier vom Anfang trennen. Begonnen haben wir damit, dass wir uns als Leib Christi kennengelernt haben. Als Leib Christi sind wir mit Christus im Glauben und mit den Gläubigen in der Liebe verbunden. Wir sind ein Leib und sind damit Kind des Vaters. Wir lernen Gott als Vater der Herrlichkeit kennen. Und als Vater der Herrlichkeit will er uns die Augen unseres Herzens erleuchten. Wir sollen begreifen, dass der allmächtige Gott unser herrlicher Vater ist. Wir sollen begreifen, dass seine Macht an uns wirkt. Wir sollen begreifen, dass dieselbe Macht, die Jesus dort von den Toten auferweckt hat, auch an uns wirkt. Keine schwächere Kraft, sondern genau dieselbe Kraft. Und wir sollen begreifen, dass wir mit Christus über alle sonstigen Mächte gesetzt wurden. Wir müssen nicht mehr sündigen. Unsere Gemeinde wird dann gesund sein, wenn dieses Verständnis unser Herz, Und ich meine damit das Herz der Gemeinde, aber auch individuell. Erhellt und damit den ganzen Körper erfüllt. Denn damit erkennen wir erst, welche Kraft den ganzen Körper stärkt. Eine gesunde Gemeinde wird sich nicht leicht geschlagen geben, wenn sie sich mit einer Sünde oder mit einer Versuchung konfrontiert wird. Oder wenn es darum geht, vielleicht sich an die Welt anzunähern, dass man denkt, wir müssen dies oder jenes aufgeben, damit wir heute noch relevant sind. Eine bestimmte Wahrheit in der Bibel zum Beispiel. Unangenehme Wahrheiten, an denen wir uns reiben, an denen die Welt sich reibt. Und wir sind vielleicht versucht, deshalb nachzugeben. Aber wir sind die, die zu Rechten Gottes sitzen. Und nicht die. Wir sind die Mächtigen, die geistlich Mächtigen, durch Christus, nicht aus uns selbst. Und deshalb können wir nicht die Wahrheit Gottes aufgeben, damit die Welt uns besser mag. Es ist doch so, dass die Schwächeren die Besseren mögen sollen, beziehungsweise sich ihnen unterordnen sollen. Und es geht ja auch nicht um uns, sondern es geht um Gottes Willen, den wir hier vielleicht in der einen oder anderen Weise abschwächen wollen. Eine gesunde Gemeinde wird sich nicht geschlagen geben. Sie wird keine Kompromisse eingehen, weil sie schon gewonnen hat durch Jesus Christus. Sie sitzt schon zu Rechten Gottes. Und deshalb wird sie der Sünde gegenüber widerstandsfähig sein und nicht zulassen, dass die Sünde in unserer Gemeinschaft oder in uns persönlich regiert. Wo immer wir in Versuchung geraten, die Sünde, der Sünde einen Fußbreit zu geben, sollten wir uns daran erinnern, dass die Macht der Auferstehung in uns wirkt. Am Ende von Paulus' Gedankengang steht Vers 10. Dort heißt es, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Gute Werke. Die guten Werke stehen am Ende von diesem ganzen Gedankengang. Am Anfang steht die Erkenntnis, dass Gott unser Vater ist und wir der Leib Christi sind und wir verbunden sind mit dem, der uns alle Kraft gibt. Erst am Ende fließen die guten Werke aus diesem Leib, ganz natürlich, weil die Kraft in ihm wirkt. Die guten Werke sollten nicht am Anfang stehen? Die guten Werke sollten nicht aus eigener Kraft getan werden, sondern weil Gott in uns wirkt, weil wir Gott als Vater haben, weil wir eine sichere Zukunft haben, in der der Reichtum der Herrlichkeit auf uns wartet. Wenn wir diese Zusammenhänge aus den Augen verlieren, dann kann es sein, dass wir entweder die guten Werke überbetonen und dabei unsere Beziehung mit dem Vater vernachlässigen. Oder es kann sein, dass wir bei der Beziehung mit Gott als Vater aufhören und die guten Werke vergessen, zu denen wir ja neu erschaffen wurden. Ob eine Gemeinde gesunder Teil des Leibes Christi ist und ob der einzelne gesunder Teil der Gemeinde ist, wird sich daran festmachen, ob wir diesen grundlegenden Zusammenhang verstehen. Vater, Leib, Kraft, gute Werke. Und es wird sicherlich Zeiten geben, an denen wir erkennen, dass wir das eine oder das andere vernachlässigt haben. Auch als Gemeinde sollten wir aufpassen, dass wir weder die Kraft vergessen, noch die Beziehung zum Vater. Aber das Ziel von Paulus ist hier ganz klar. Er will, dass wir diese Kraft begreifen, dass wir staunen, dass wir mit Begeisterung erfüllt sind, dass wir sie wahrnehmen, wo sie geschieht und dass wir ihm zum Lob das Lob seiner Herrlichkeit geben als Gemeinde.